Deutschlandfunk. Der Tag.
Bis vor einigen Jahren hat die Kriminalität in Deutschland immer weiter abgenommen. Jetzt leben wir nach wie vor in einem der sichersten Länder der Erde. Zuletzt ging die Kurve aber wieder nach oben. So auch die aktuellen Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik, die Innenministerin Nancy Faeser heute vorgestellt hat.
Überhaupt nicht hinnehmbar ist aus meiner Sicht der Anstieg der Gewaltkriminalität. Hier verzeichnen wir eine Zunahme der Fälle von 8,6% auf über 214.000 Straftaten.
Gucken wir uns gleich genauer an. Und so klingen erfolgreiche Klimaklägerinnen.
Das ist der beste Tag. Das wird Geschichte schreiben.
Ruth Sachser war das. Sie und ihre Mitstreiterin nennen sich die Schweizer Klimaseniorinnen und können heute einen Erfolg mit nach Haus nehmen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ein Urteil, das unser Korrespondent historisch nennt. Auch das gleich Thema bei uns. Und ja, sorry, wir müssen heute gleich nochmal vor Gericht. Und zwar, weil Deutschland sich im Moment eben dort, nämlich vor Gericht, verantworten muss. Harter Vorwurf. Es geht um Beihilfe zum Völkermord. What the heck? Genau. Und darum gucken wir uns auch das genauer an. Und bevor wir jetzt einsteigen, muss ich eins noch loswerden. Wir sind nämlich ein kleines bisschen aufgeregt, weil wir in diesem Jahr ins Rennen um den Deutschen Podcastpreis gehen. Ab heute läuft das Publikumsvoting und da brauchen wir natürlich jede Stimme. Also wenn Ihnen oder euch das gefällt, was wir hier machen, dann bitte unter www.deutscherpodcastpreis zu der Tag durchklicken und für uns voten. So, das musste mal gesagt sein. Das ist der Tag. Heute am 9. April und ich bin Sandra Schulz. Hi! Schon seit dem Wochenende sind Zahlen durchgesickert, wurde berichtet über die polizeiliche Kriminalstatistik. Heute haben wir jetzt das vollständige Bild. Heute ist das Ganze offiziell vorgestellt worden. Und unsere Korrespondentin Katharina Hamberger ist in die Zahlen ganz tief für uns eingestiegen. Sie ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Katharina.
Hallo Sandra.
Also die Kernbotschaft, die war ja schon länger klar. Die Zahl der Straftaten ist gestiegen. Wie genau ist die Entwicklung?
Also das, was wir schon wissen, ist, dass die Zahl der Straftaten von 2022 auf 2023 um 5,5% gestiegen ist auf knapp 6 Millionen und auch die Zahl der Tatverdächtigen ist gestiegen. Das sind rund 7% mehr. Man muss immer sagen, es sind die Tatverdächtigen und nicht die dann verurteilten Täter, weil das ja jetzt um die Polizeistatistik geht und die erfasst natürlich erstmal nur die Tatverdächtigen, das andere ist dann Sache der Justiz. Und ich würde vielleicht auch gleich mal auffächern die drei Bereiche, die da besonders hervorgehoben worden sind. Und das eine ist die Gewaltkriminalität, also darunter zählt schwere Körperverletzung, da zählt Mord dazu, da zählt Totschlag dazu. Insgesamt ist diese Gewaltkriminalität um 9% hochgegangen im Vergleich zu 2022. Dann ist auch die Jugend- und Kinderkriminalität nach oben gegangen. Da haben wir einen Anstieg der tatverdächtigen Kinder um 12% und bei den Jugendlichen sind es 10%. Und bei der Gewaltkriminalität gibt es da auch nochmal einen Anstieg, nämlich bei den Kindern um 17% und bei den Jugendlichen um 14%. Das ist schon nochmal eine ganz schöne Nummer. Und dann gibt es eine Zahl, die wir auch schon seit Ende der letzten Woche, also seit Sonntag hängen, ist nämlich die Zahl der nicht deutschen Tatverdächtigen, nämlich die ist auch gestiegen. Die macht aus 13,5% mehr Tatverdächtige ohne deutschen Pass und bei der Gewaltkriminalität sind es 14,5% mehr. Da sind schon rausgerechnet die sogenannten ausländerrechtlichen Verstöße. Also das sind Dinge, die nur Ausländer begehen können. Dazu zählt zum Beispiel die illegale Einreise nach Deutschland. Also das trifft jeden, der hier als Flüchtling einmal über die Grenze kommt.
Diese Kriminalstatistik, das ist immer so ein Gesamtpaket, aus dem jeder so ein bisschen rauslesen kann oder in dem jeder auch so ein bisschen highlighten kann, was er oder sie für wichtig hält. Welche Interpretationen hat die Innenministerin, hat Nancy Faeser da heute jetzt besonders hervorgehoben?
Also die Innenministerin hat gerade diese drei Punkte, also Gewaltkriminalität, Jugendkriminalität und auch eben die sogenannte, muss man sagen, Ausländerkriminalität hervorgehoben, weil das eben besonders auffällige Zahlen sind. Wir haben dazu auch einen Anstieg bei den Diebstählen zum Beispiel. Aber das wurde dann auch nochmal erklärt, warum das gar nicht so hervorgehoben wird, weil man das immer nicht nur in Relation jetzt gesetzt hat zum Jahr 2022, sondern auch zum Jahr 2019. Der Grund, 2019 war das letzte Jahr ohne Corona-Maßnahmen und das jetzige Jahr der polizeilichen Kriminalstatistik ist dann sozusagen 2023 das erste Jahr nach den Corona-Maßnahmen und dazwischen hatten wir ja eine Ausnahmesituation und gerade was sowas wie Diebstähle betrifft, da war das in der Corona-Zeit ganz andere Voraussetzungen. Also die Leute waren mehr zu Hause, das heißt weniger Chancen für Leute, die einbrechen wollten, und auch sogenannte Banden, die unterwegs sind, die ein- und ausreisen, um Diebstähle zu begehen, die konnten sich gar nicht so bewegen in der Corona-Zeit, wie sie das jetzt wieder können. Und zwischen 2023 und 2019 hat sich die Zahl gar nicht so sehr verschoben. Also das sind vor allem diese anderen drei Bereiche, wo man sagt, das ist schon ein Trend, den wir uns angucken müssen und auf Ursachenforschung gehen müssen.
Angucken, Ursachenforschung reicht im Prinzip ja nicht aus. Ist denn schon was gesagt worden, wie jetzt das Gegensteuern aussieht?
Ja, also ich glaube, dazu muss man natürlich in die Ursachenforschung gehen. Der Holger Münch hat gesagt, das ist der Präsident des Bundeskriminalamtes, dass es aus deren Sicht drei Faktoren gibt, warum es gerade in diesen drei Bereichen angestiegen ist. Das eine ist die wirtschaftliche Belastungssituation, also dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Inflation und auch der Gewaltdelikte. Das ist natürlich nichts, was man jetzt auf die Schnelle lösen kann, sondern das ist etwas, wo man gucken muss, wie kommt die wirtschaftliche Situation, betrifft alle Bereiche der Politik. Dann gibt es die Frage der Migration. Da gibt es einen ganz einfachen Zusammenhang erstmal, warum ist in dem Bereich der Nicht-Deutschen die Zahl der Straftaten und auch der Tatverdächtigen angestiegen, weil wir einfach mehr Menschen haben, die zugewandert sind. Also ist ja ganz logisch, dass es dann auch mehr Menschen gibt, die tatverdächtig sind. Da gibt es aber eben auch Ursachen, an die man auch ran kann, nämlich präventiv. Es ist die prekäre Situation ausschlaggebend. Da sind aber auch zum Beispiel so Dinge ausschlaggebend wie die Frage der Integration, die Frage, ob man Gewalt auf der Flucht oder im Herkunftsland erlebt hat. Also alles Sachen, wo man möglicherweise ran kann. Bei der Jugendkriminalität geht es auch ganz stark um Bildungsangebote, auch um die Frage, wie ist die Familiensituation. Viele Jugendliche haben möglicherweise eine starke Belastungssituation gehabt, psychische Belastungssituation, vielleicht auch Gewalt in der Familie erlebt in der Corona-Zeit. Das sind so Sachen, wo man natürlich ran kann, was aber auch nicht schnell erledigt werden kann. Was wir auch jetzt immer wieder hören, ist, dass man Migration stärker steuern muss. Die Union spricht schon wieder von einer Migrationsobergrenze. Die Innenministerin hat gesagt, wir müssen jetzt schneller abschieben. Wir müssen den Leuten nochmal klar machen, wer sich hier nicht an die Regeln hält, der kann nicht im Land bleiben, der wird abgeschoben. Wir wissen aber auch, dass das alles nicht so einfach ist, auch Straftäter abzuschieben, dass es da praktische Hindernisse gibt. Und dass es natürlich auch nur eine vermeintlich einfache Lösung ist. Was aber, glaube ich, schon auch eine Frage ist, ist, wie ist Polizei aufgestellt? Wie sind die Sicherheitsbehörden aufgestellt? Das alles wurde heute auch nochmal erwähnt, wo gesagt wurde, da müssen wir auch gucken, dass wir sagen, die Polizei ist vor Ort, die Polizei ist überall. Es soll jetzt mehr Bundespolizisten geben. Ob das ausreicht? Andere Frage, die Innenministerin will auch nochmal ran an sowas wie IP-Adressenspeicherung, Waffenrecht, solche Dinge. Also das sind alles verschiedene Ansätze, einfach weil es keine monokausalen Zusammenhänge gibt.
Du hast es jetzt schon angesprochen, seit dem Wochenende läuft die Diskussion auch schon ziemlich stark fokussiert auf die tatverdächtigen Ausländer. Du hast es gesagt, die nicht-deutschen Tatverdächtigen. Gibt es denn da noch Zahlen, die man sich genauer angucken muss, die man einfach kennen muss für diese Debatte?
Na, ich glaube, was man schon auch nochmal mitnehmen sollte, ist zum einen, dass wir da natürlich schon einen verhältnismäßig großen Anstieg haben im Vergleich zu den deutschen Tatverdächtigen, dass das aber eben, wie ich gesagt habe, zusammenhängt unter anderem auch, nicht nur, aber auch mit der gestiegenen Zahl an Menschen, die zu uns gekommen sind. Was ich noch interessant fand heute war, dass gerade Herr Münch nochmal betont hat, dass nimmt man sozusagen den Anteil der Nichtdeutschen in der Bevölkerung und setzt das in Relation zu den Tatverdächtigen, dann haben wir einen gar nicht so starken Anstieg, wie wir das in den letzten Jahren hatten. Also der Anstieg ist ein bisschen flacher, aber es ist so ein bisschen problematisch, diese Zahl ganz genau zu benennen, weil man zwar weiß, wer als Asylbewerber hierher gekommen ist, wer einen Asylbewerberstatus in irgendeiner Form hat, einen Schutzstatus, aber man weiß zum Beispiel nicht, wie viele Leute kommen nach Deutschland und reisen gleich wieder aus. Also die zählen auch in diese Statistik der Nichtdeutschen. Also das sind die sogenannten Reisenden. Und das kann man nicht so genau erfassen. Und das ist einfach schwierig dann in der ganzen Statistik.
Ja, wirklich sehr schwierig. Genauso alt wie die Kriminalstatistik ist die Kritik, die ja auch immer wieder geübt wird. Ne? Das ist eine Statistik über die Tatverdächtigen, also keine Aussage darüber, wie viel Straftaten oder Straftäter, Straftäterinnen tatsächlich verurteilt wurden. Wie aussagekräftig sind die Zahlen dieser Kriminalstatistik?
Also ich glaube, sie dürfen nicht alleine das politische Handeln bestimmen, sondern dass es da eben nochmal andere Zahlen eben braucht, Einordnung auch braucht. Die nackten Zahlen sagen ja auch nichts aus über Ursachen. Also alles, was ich jetzt genannt habe von Corona-Pandemie über prekäre Situationen von Menschen, über Gewalterfahrungen, das sind alles Dinge, die ja so eine nackte Statistik erstmal nicht erfasst. Aber es ist natürlich schon auch ein Gradmesser für gewisse Trends und für Brennpunkte, wo man hingucken muss, auch als Politik. Also das gibt schon gewisse Hausaufgaben an die Politik weiter, wo sie schauen muss, was für Maßnahmen brauchen wir möglicherweise noch, wo müssen wir uns besser aufstellen und was können wir in Zukunft dann noch tun, auch weil es natürlich um eine Art, so eine Statistik vermittelt natürlich auch mal so eine Art emotionales Gefühl für die Bevölkerung. Wie sicher fühle ich mich in Deutschland? Ich glaube, deswegen ist die Innenministerin gleich auch in diese Pressekonferenz eingestiegen mit Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt, um das gleich mal vorwegzunehmen. So, also das spielt dann natürlich auch mit eine Rolle. Es ist ein Gradmesser, aber es kann nicht die alleinige Grundlage sein.
Und drauf zu gucken, genau das haben wir gemacht heute mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Dankeschön dafür.
Gerne.
Mehr Klimaschutz, schnelleren Klimaschutz, das fordern ja schon seit längerem die unterschiedlichsten Gruppen. Eine der hier in Deutschland weniger bekannten Aktivisten, das sind die Schweizer Klimaseniorinnen. Und die haben heute vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einen Erfolg eingefahren. Unser Korrespondent Max Bauer, der kann uns das genauer erklären und ist jetzt am Telefon. Hi.
Ja, hallo, guten Tag.
Du musst uns erstmal beim Sortieren helfen. Also es gab insgesamt ja 3 Klimaklagen. Eine davon war erfolgreich. Worum ging es genau?
Also es sind, wie gesagt, 3 Klagen. Einmal eine Klage dieser mittlerweile berühmten Schweizer Klimaseniorinnen. Das ist ein Verein von über 2000 älteren Frauen, Frauen im Rentenalter, die vor allem sagen, dass der Klimawandel und vor allem natürlich die extremen Hitzen im Sommer vor allem ältere Frauen beeinträchtigen. Dazu gibt es auch Studien, dass wirklich ältere Frauen von höheren Temperaturen besonders betroffen sind. Das heißt, da gibt es vor allem eine höhere Sterblichkeitsrate in extremen Sommern. Und da haben sie sich eben sozusagen gegen die eigene Regierung gewehrt und haben gesagt, ja, die Schweizer Regierung, die tut nicht genug für uns. Die schützt unsere grundlegenden Menschenrechte, das Recht auf Leben und Gesundheit nicht ausreichend und muss mehr tun für den Klimaschutz. Das war die Klage dieses Vereins. Dann gab es noch eine Klage von 6 portugiesischen Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen. Die haben auch einen besseren Klimaschutz ihrer Regierung eingefordert. Sie haben verwiesen auf die heftigen Waldbrände in Portugal regelmäßig seit einigen Jahren, auf Überschwemmungen, auf Menschenleben, die der Klimawandel und diese Folgen des Klimawandels fordert und haben auch einen besseren Klimaschutz der Regierung eingefordert. Und dann gab es noch die Klage eines französischen Bürgermeisters. Der war Bürgermeister einer Atlantikgemeinde und hat vor allem mit Überschwemmungen zu tun gehabt und hat auch gegen seine Regierung geklagt. Das Besondere bei der Klage der Portugiesen war, dass sie sich nicht nur gegen die eigene Regierung gewandt haben, sondern gegen 32 europäische Staaten und noch eine juristische Besonderheit. Sie haben das getan, ohne dass sie vorher eben den Rechtsweg in ihrem eigenen Staat oder in anderen Staaten eben beschritten haben. Sie sind gleich sofort hier nach Straßburg gegangen und haben vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt.
Okay, dann haben wir jetzt einmal den Überblick. Lass uns jetzt mal tiefer einsteigen und vor allem erstmal auf die Klimaseniorinnen schauen. Du hast schon gesagt, also die haben Recht bekommen. Mit welcher Begründung?
Ja, bei den Klimaseniorinnen, da muss man wirklich sagen, das ist hier eine historische Entscheidung heute hier in Straßburg, weil hier hat zum ersten Mal der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine sogenannte Verbandsklage durchgehen lassen und dann auch noch im Bereich Klimaschutz. Verbandsklage ist eine kollektive Klage eines Vereins. Hier hat der Verein der Klimaseniorinnen geklagt und auch noch die einzelnen betroffenen Frauen, 4 Frauen. Die Klagen der Frauen wurden abgelehnt, aber die Klage des Vereins ging es durch. Und das ist wirklich was Besonderes, was ganz Besonderes, dass eine kollektive Einheit, ein Verein im Namen des Klimaschutzes, im Namen von potenziell Betroffenen sozusagen aus den Menschenrechten hier in Straßburg einen besseren Klimaschutz, eine bessere Klimapolitik der Regierung einklagen kann. Das ist wirklich eine ganz besondere Entscheidung, die sich hier historisch noch einige Wellen schlagen wird.
Und was genau muss die Schweiz jetzt liefern? Also muss die konkret jetzt Maßnahmen ergreifen oder lässt sich das gar nicht so gut greifen?
Ja, da müssen wir mal genauer auch ins Urteil reingucken, was da im Einzelnen drinsteht. Und es ist natürlich so, es gibt da einen gewissen Spielraum. Den muss es auch geben. Die Politik muss einen gewissen Spielraum haben, auch bei der Umsetzung von Menschenrechten. Das ist aber eigentlich immer so. Und was ganz wichtig ist, dieses Urteil ist absolut verbindlich und es stellt eben eine Verletzung von Menschenrechten fest. Das heißt, da ist wirklich sozusagen sehr hochrangig Recht verletzt worden und die Verpflichtung ist auch sehr stark gegenüber der Schweizer Regierung, dass sie jetzt bessere Programme auflegt, sie vielleicht ehrgeizigere Klimaziele formuliert und auch den Weg zu diesen Zielen deutlicher ausformuliert und bessere Pläne vorlegt. In allen Sektoren der Schweizer Wirtschaft und der Schweizer Gesellschaftspolitik muss da wahrscheinlich etwas getan werden. Das heißt, ein verpflichtendes Urteil, die Umsetzung, wie das im Einzelnen aussieht, muss man sehen. Aber jedenfalls die Verpflichtung besteht aus den Menschenrechten und das ist schon juristisch eine ganz wichtige Sache.
Du hast das Urteil ja in dem Punkt eben sogar auch schon historisch genannt. Heißt es, dass jetzt reihenweise Staaten zu mehr Klimaschutz verurteilt werden können oder dass es jetzt reihenweise auch solche Klagen geben wird?
Ja, das ist wirklich möglich. Und das ist auch das, was Beobachter hier als das Besondere bewerten, dass wirklich ein Tor aufgemacht wurde für einen besseren Klimaschutz durch die Gerichte. Der Klimaschutz ist wirklich eine gemeinsame Sorge der Menschheit, wie es wortwörtlich im Urteil heißt. Und man muss wirklich auch gemeinsam etwas dagegen tun können. Natürlich gibt es eine Arbeitsteilung zwischen Gerichten und Politik. Aber die Gerichte sind jetzt sozusagen ein Player, der wesentlich wichtiger wurde. Und es kann jetzt wirklich sein, dass aus Europa sehr, sehr viele Klimaklagen kommen. Nicht nur von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, sondern wirklich von Vereinen. Es gibt da zwar ein paar Voraussetzungen, die es geben muss, wie der Straßburger Gerichtshof für Menschenrechte heute aufgestellt hat, was ein solcher Verein leisten können muss, wie seine Struktur sein muss, wie er auch sozusagen eine verfestigte Struktur haben muss, wie auch gewährleistet ist, dass er eben die Mitglieder ausreichend repräsentiert, dass er auch eine gewisse, ja, Fähigkeit hat, in Klimaschutzdingen aufzutreten. Aber wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann können sozusagen Vereine sich bilden und man kann kollektiv auf einen besseren Klimaschutz der eigenen Regierung klagen. Und das betrifft dann alle Mitgliedstaaten des Europarates. Das sind ja nicht nur die Mitglieder der Europäischen Union, sondern das geht noch etwas weiter. Alle die vielen Staaten, 46 oder 47 sind es, müssen damit rechnen, dass solche kollektiven Klimaklagen in Zukunft auf sie zukommen werden.
Aber wenn das Gericht das ja so relativ weitgehend formuliert hat, warum haben dann ausgerechnet die Klagen der jüngeren Klägerinnen und Kläger aus Portugal, warum haben die dann nicht recht bekommen?
Ja, der portugiesische Fall ist ein besonderer Fall und der hat auch juristische Besonderheiten. Die erste Besonderheit war, dass eben diese Jugendlichen sofort hier nach Straßburg gezogen sind, ohne in ihrem eigenen Mitgliedstaat zu klagen. Das hatten die Schweizer Seniorinnen anders gemacht. Die sind durch alle Instanzen gegangen in der Schweiz, haben nie Recht bekommen von den Schweizer Gerichten und sind dann quasi weitergezogen hier nach Straßburg. Das haben die Portugiesen nicht gemacht. Die sind sofort nach Straßburg gegangen und haben eben sozusagen diese deutliche Zeichen setzen wollen, einer Klimaklage direkt aus Menschenrechten. Und da sagt der Straßburger Gerichtshof, nein, es muss den normalen Weg gehen. Man muss erst den Rechtsweg im eigenen Land erschöpfen und dann kann es hier nach Menschenrechten weitergehen. Der zweite Punkt war, dass Straßburg gesagt hat, er ist eigentlich zu weitgehend, wenn man als Bürger eines Staates ja viele andere Staaten sozusagen verpflichten kann auf Klimaschutz. Das ist eine Frage der Herrschaftsgewalt der einzelnen Staaten. Und als Portugiese soll ich eben zum Beispiel nicht die Möglichkeit haben, auch die deutsche Regierung oder die französische Regierung oder die finnische Regierung irgendwie verpflichten zu können. Da geht es darum, dass man sozusagen diese Macht auch der Menschenrechte etwas einhegt und das eher auf die Politik setzt. Das war die Besonderheit bei dem portugiesischen Fall. Und das haben die Jugendlichen dann nicht recht bekommen. Aber nochmal, das heißt nicht, dass man damit eben sozusagen nicht aus Menschenrechten klagen kann. Es sind nur relativ hohe Voraussetzungen, die müssen erstmal erfüllt sein. Aber wenn die da sind, dann geht das doch und kann wirklich die Politik verpflichten.
Und das heißt mit anderen Worten, dass diese jüngeren Klägerinnen und Kläger aus Portugal, dass die dann möglicherweise in einigen Jahren zurück sein werden in Straßburg, nämlich dann, wenn sie in Portugal in ihrem eigenen Land sozusagen durch die Instanzen gegangen sind.
Das ist die eine Möglichkeit, dass sie sozusagen als Einzelne durch die Instanzen gehen und dann durchaus trotzdem das Gericht überzeugen. Prinzipiell besteht die Möglichkeit, auch als Einzelperson, als Bürgerin oder Bürger zu klagen. Oder, und der Weg wäre natürlich noch schneller, sie machen es eben so wie die Schweizer Klimaseniorin. Sie gründen einen Verein, beachten diese Voraussetzungen, gehen dann durch die Instanzen und kommen dann als kollektive Einheit hier vor, genau wie die Klimaseniorin. Und dann ist die Chance, Recht zu bekommen, deutlich höher und ist durchaus gegeben.
Okay, jetzt gucken wir zuletzt noch auf diesen französischen Bürgermeister. Den hast du uns auch schon vorgestellt. Was war da der Grund? Warum ist das nicht durchgekommen?
Ja, das waren vor allem Zulässigkeitsgründe, sehr rechtstechnische Fragen, warum er nicht durchgedrungen ist mit seiner Klage. Das ist gegenüber den anderen Inhalten, würde ich sagen, zweitrangig. Das war auch keine so große Besonderheit. Da ging es wirklich um einzelne rechtstechnische Fragen. Man spricht da als Jurist von der Zulässigkeit einer Klage, die vor der Begründetheit einer Klage geprüft werden muss. Und da hatten eben die Richterinnen und Richter hier Probleme gesehen bei dieser Klage.
Wobei, wenn wir einen Strich drunter machen und das mal beiseite lassen, den Jubel vielleicht nach dem Urteil von heute. Was passiert denn, wenn die Schweiz einfach keinen besseren Klimaschutz liefert?
Ja, das ist eigentlich auch immer so ein Problem bei Menschenrechtsklagen. Also die müssen eben auch durchgesetzt werden und durchsetzen kann sie eigentlich nur der jeweilige einzelne Staat. Da muss man dann darauf vertrauen, dass die Staaten eigentlich menschenrechtstreu sein wollen. Und meistens ist das ja auch so. Also der Europäische Menschenrechtsgerichtshof ist schon ein Gericht, das eine sehr große Rolle spielt, das Urteile trifft, die für die einzelnen Mitgliedstaaten verbindlich sind, die auch sehr hochrangig sind. Das heißt, in Deutschland zum Beispiel haben die Urteile den Rang eines einfachen Gesetzes, müssen also wie ein Gesetz beachtet werden. Also da bin ich schon recht zuversichtlich, dass wirklich von diesem Urteil ein deutliches Zeichen ausgeht und dass die Schweizer Regierung schon ja im Einklang mit Menschenrechten handeln möchte. Wie das im Einzelnen dann aussieht und wie das umgesetzt wird, das ist eine zweite Frage. Auch zu Recht eine politische Frage, denn es gibt ja zu Recht auch eine Arbeitsteilung, eine Gewaltenteilung zwischen Gerichten und Politik. Aber die Gerichte, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat jetzt sehr viel getan, dass man auch wirklich auf rechtlichem Wege da mehr Druck machen kann. Und deshalb würde ich schon bei der Einschätzung bleiben, auch wenn man nicht eins zu eins sagen kann, was daraus folgt. Das ist wirklich ein sehr, sehr großer Schritt und eröffnet eben Möglichkeiten, neben der Politik für Menschen auch kollektiv für einen besseren Klimaschutz einzutreten.
Dankeschön an Max Bauer in Straßburg. Wir hatten leider ein bisschen Pech mit der Leitung, aber jetzt, glaube ich, war alles gut zu verstehen und ist alles gut angekommen. Ganz herzlichen Dank dir.
Ja, gerne.
Harsche Vorwürfe waren das gestern vor dem Internationalen Gerichtshof an die Adresse Deutschlands.
Es ist tatsächlich eine erbärmliche Ausrede für die palästinensischen Kinder, Frauen, Männer und Mädchen, einerseits humanitäre Hilfe zu leisten, auch durch Luftabwürfe, und andererseits die Waffen und die militärische Ausrüstung bereitzustellen, die benutzt werden, um sie zu töten und zu vernichten.
Das sagt der deutsche Anwalt Daniel Müller gestern. Er vertritt Nicaragua, also das Land, auf dessen Initiative hin Deutschland sich vor Gericht überhaupt verantworten muss, und der Vorwurf: Beihilfe zum Völkermord. Hochbrisantes Verfahren also. Unser Korrespondent Klaus Remme, der verfolgt das alles für uns und ist jetzt in der Leitung. Hallo Klaus.
Ja, hi Sandra.
Erklär uns das alles. Deutschland steht vor Gericht und es geht um nichts weniger als den Vorwurf, einen Genozid zu unterstützen. Wie ist dieses Verfahren überhaupt zustande gekommen?
Ja, in der Tat. Ich glaube, der Vorwurf könnte ja nicht schwerer wiegen. Und deswegen wird das Verfahren innerhalb der Bundesregierung, aber vor allem im Auswärtigen Amt, auch sehr, sehr ernst genommen. Der Zusammenhang, glaube ich, mit dem Verfahren, das Südafrika angestrengt hat, gegen Israel Völkermord zu verüben an den Palästinensern, steht meiner Ansicht nach in engem Zusammenhang. Aber gemein ist Südafrika und Nicaragua, dass es sich um traditionell palästinenserfreundliche Staaten handelt. Ob nun Berlin ausgeguckt wurde von Nicaragua als ein auffälliger Kandidat, weil wir eben so eng an der Seite Israels stehen, das wurde heute so nicht ausgesprochen, auch nicht in Vorwürfen an Nicaragua. Das erklärt sich schnell, denn ich glaube, die Bundesregierung hat kein Interesse daran, dieses Verfahren zu politisieren oder nach sachfremden Motiven zu suchen und diese in die Öffentlichkeit zu tragen. Und so hat sich heute eigentlich auch diese Anhörung zugetragen. Es waren ja 2 Stunden, die hat jede Seite Zeit, gestern Nicaragua, heute die deutsche Seite. Und in diesen 2 Stunden war man sehr bemüht, sich eng an die Vorwürfe Nicaraguas zu halten und räumte mit diesen auf, natürlich nicht ohne auszusprechen, dass man die Vorwürfe vollständig zurückweist. Und wir hören das gleich. Nicaragua vorwirft hier, eine völlig einseitige Sicht der Dinge vorzunehmen.
Nicaragua has taken a one-sided view of the conflict. It fails to properly appreciate both the facts and the law. Germany firmly rejects Nicaraguas accusations.
Also Nicaragua sieht Fakten und Rechtslage einseitig. Wir weisen das zurück. Die da gesprochen hat, das ist Tanja von Uslar Gleichen. Sie ist auch die Hauptrednerin gewesen in diesem Verfahren, Sandra, heute Morgen. Sie ist die Völkerrechtsbeauftragte im Auswärtigen Amt. Und verstärkt wurde sie durch 4 Völkerrechtler, so wie das ja gestern auch auf nicaraguanischer Seite der Fall war.
Dann schilder vielleicht noch mal genauer die Punkte und die Argumentationen, die da vorgekommen sind.
Also Tanja von Uslar-Gleichen hat sich bemüht, zunächst einmal die deutsche Nahostpolitik zu erklären und wurde sehr grundsätzlich. Ja, sie hat die Sonderrolle, die Israel einnimmt, Staatsraison, wir wissen um dieses Wort und seine Bedeutung, konzediert und hat gesagt, das ist so, das streiten wir auch nicht ab. Da gibt es eine spezifische Nähe zu Israel. Gleichzeitig hat sie aber darauf hingewiesen, dass es ein zweites Prinzip der deutschen Nahostpolitik gibt, nämlich die jahrelange Hilfe für die Palästinenser und das Eintreten für die Zwei-Staaten-Lösung. Und seit dem 7. Oktober sind wir in einer schwierigen Lage. Wir müssen schwierige Entscheidungen treffen und bemühen uns tagtäglich um die richtige Balance. Nicaragua warf sie vor, dass man das Ganze vermutlich, vielleicht auch nicht, aber zumindest hat Nicaragua nicht den Versuch gemacht, dieses Verfahren abzuwehren, indem man sich mal an einen Tisch gesetzt hat, um mal zu reden, um mögliche Differenzen zu klären, um sich erklären zu lassen, wie Berlin zu dieser Art von Politik kommt, die Nicaragua so anfechtbar findet. Das hat mit der Genese der Klage zu tun, die aus deutscher Sicht sehr undiplomatisch auf den Weg gebracht wurde im Rahmen einer Pressemitteilung, die nicht nur Deutschland erreichte, sondern auch die Niederlande, Kanada und Großbritannien. Nach deutscher Sicht der Dinge keine Gelegenheit gab, sich wirklich zu einem Austausch zusammenzusetzen. Das hat von Uslar-Gleichen auch gleich am Anfang klar gemacht. Es habe hier offenbar nicht die Absicht bestanden. Der Fall sei hastig vor Gericht gebracht worden auf dünnster Beweislage.
Spielt da denn jetzt in irgendeiner Weise eine Rolle, wer da klagt? Also mit Nicaragua ja ein Land, ja, in dem es selbst um die Demokratie und Menschenrechte nicht besonders gut steht.
Ja, das ist genau der Weg, den Berlin nicht gehen will, auch weil es der Sache, glaube ich, nicht dient. Nicaragua ist klageberechtigt, völlig klar. Nicaragua unterwirft sich der Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs, so wie auch Deutschland. Die Niederlande zum Beispiel, denen der gleiche Vorwurf gemacht wurde, haben das im Vorfeld geschafft auszuräumen, sind nicht angeklagt worden. Auch da sieht man schon eine gewisse Zielrichtung auf Berlin, wenn man sie denn so interpretieren will. Und die inhaltlichen Punkte, die kann man, glaube ich, aus nicaraguanischer Sicht mit Blick auf Deutschland schnell festmachen. Da ist der Vorwurf ausbleibende Hilfe für die Palästinenser. Das heißt, die Forderungen zum Beispiel Zahlungen an das Palästinenserhilfswerk wieder aufzunehmen und vor allem die Militärhilfe, die Deutschland leistet für Israel. Und das sind die beiden Punkte, mit denen sich der erste Völkerrechtler, der sprach, Christian Tams, besonders detailliert auseinandergesetzt hat. Er hat sie auch, muss man sagen, in Bausch und Bogen abgewiesen. Er hat gesagt, es kann überhaupt keine Rede davon sein, dass wir uns abgewendet haben von den Palästinensern. Wir gehören nach wie vor zu den größten Zahlern. Und als wir im Januar die Zahlungen an das Palästinenserhilfswerk vorübergehend ausgesetzt haben, da haben wir das aus gutem Grund getan, weil eine Untersuchung anstand, ob im Rahmen der UNRWA eine Kooperation mit den Attentätern vom 7. Oktober bestand. Das habe aber keine faktischen Auswirkungen gehabt. Es standen überhaupt keine Zahlungen an, so Tams. Diese seien inzwischen wieder aufgenommen worden und nicht ein einziger Euro, so sagte er wörtlich, er sei zurückgestellt worden. Und in Bezug auf die Militärhilfe für Israel, die ja nicht bestritten werden kann, erklärten mehrere Völkerrechtler, dass doch sehr stringente aus Sicht der Bundesregierung und aus Sicht mehrerer Bundesregierungen, muss man sagen, innenpolitisch ist das Thema Rüstungsexporte ja auch wieder umstritten, das Exportkontrollregime, das in Deutschland ja sehr, sehr ausgeklügelt ist, mit vielen Akteuren, die daran beteiligt sind und auch nur in Grenzen transparent ist. Aber er hat sich eben gewehrt gegen die Auffassung, dass nach dem 7. Oktober die Militärhilfe zugenommen habe. Das sei so nicht. Und er hat Zahlen genannt. Er hat gesagt, wir haben im Oktober in der Tat 203 Millionen Euro Rüstungsexporte nach Israel getätigt und dann in den Folgemonaten runtergegangen bis zum Februar auf unter 1 Million. Und das, was da geliefert worden ist, da sagte Tams, das habe Nicaragua bestenfalls fehlerhaft dargestellt, schlimmstenfalls bewusst falsch dargestellt. Das seien vor allem sonstige Rüstungsgüter gewesen, nichts für Offensivaktionen, darunter nur sehr wenige Kriegswaffen. Tams hat das so formuliert.
The picture presented by Nicaragua is at best inaccurate and at worst it is a deliberate misrepresentation of the actual situation.
Das war auch das Fazit, das Tams insgesamt zog, als er sagte:
The minute we look closely, Nicaragua's accusations fall apart.
In dem Moment, wo man genau hinguckt, sagt er, fallen die Vorwürfe Nicaraguas in sich zusammen.
Also das ist jetzt eine Lage, sehr vorsichtig ausgedrückt, eine sehr ungewohnte Lage für die Bundesrepublik, sich dem Vorwurf ausgesetzt zu sehen, Beihilfe zu einem Völkermord zu leisten. Es geht eben um diese deutschen Waffenlieferungen. Wie wird es in dem Verfahren jetzt weitergehen? Also ist es für dich ansatzweise vorstellbar, dass tatsächlich die Entscheidung fällt, dass die Lieferung weiterer Waffen an Israel untersagt wird?
Also ich sag mal dazu, Sandra, ich bin nicht Jurist und insofern werde ich sehr vorsichtig sein zu prognostizieren, wie dieses Verfahren hier ausgeht. Es geht ja nun, gestern und heute ging es um Anhörungen. Es wird einige Wochen dauern, bis die Richter sich eine Meinung gebildet haben und verkünden, ob sie diese Klage zulassen. Ich höre nur wenige Völkerrechtler, ehrlich gesagt keinen einzigen bisher, die sagen, das hat Aussicht auf Erfolg. Ganz im Gegenteil. Es gibt unterschiedliche Argumentationslinien, mit denen man kommen kann, die diese Klage hier anfechtbar erscheinen lassen. Ich habe über den merkwürdigen Weg gesprochen, den Nicaragua gegangen ist, um dieses Urteil überhaupt zustande zu bringen. Und dann ist da ja schließlich noch eine Art unsichtbarer Dritter im Raum. Das ist Israel und das Verfahren, das ja auch noch nicht entschieden ist in Bezug auf den Generalvorwurf Südafrikas, hier verübe Israel Völkermord. Und der Völkerrechter Samuel Wordsworth, der auch für Deutschland sprach hier heute Vormittag, der machte das zu einem wesentlichen Punkt mit Blick auf die Entscheidungsfindung.
In order to determine that there has been such a breach, the court must first determine that Israel has committed genocide.
Also eigentlich einsichtig, auch für mich als Laien, dass nun zunächst einmal geklärt werden muss, dass Israel gegen die Völkermordkonvention verstoßen hat, um danach dann Deutschland möglicherweise zu bezichtigen, dabei geholfen zu haben.
Und da haben wir schon vor einigen Wochen gehört, dass das Verfahren möglicherweise sogar Jahre dauern kann. Hochbrisant also, hochschwierig alles. Danke, Klaus, für diese Einschätzungen und für diese Erklärungen.
Gerne, Sandra.
Und das war der Tag, heute am 9. April 2024. Und Tilko Gries war heute der Mann, ohne den das alles nicht möglich gewesen wäre. Feedback, Lob, Kritik sehr gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin Sandra Schulz. Tschüss.